tut sich entsprechend mehr. Die Frage war jetzt natürlich mit anderen Sternen. Und ich meine, hier gab es eine Aussage im Lehrbuch, dass man auch Magnetfelder natürlich bei anderen Sternen gemessen hat. Und die Magnetfelder im ähnlichen Bereich liegen hier bei unserer Sonne. Also man vermutet, dass solche Zyklen dann wahrscheinlich auch bei anderen Sternen stattfinden. Ob man jetzt die Zyklen direkt beobachtet hat, weiß ich jetzt nicht. Ist natürlich schwierig. Dann müsste man direkt halt die Intensität messen von den Sternen und gucken, ob man da Sonnenflecken sieht. Also bei Beta-Geuze geht man zum Teil ja dahin, dass man das auflösen kann. Man kann also Radien bestimmen von der Sonne, aber die Sonnenflecken sind natürlich doch nochmal viel, viel kleiner als die Sonne. Also im Bereich von ein paar Erdradien. Die kann man da nicht auflösen. Man könnte nun gucken, Aktivitäten, koronale Aktivitäten im UV-Bereich, dass man die halt studiert über mehrere Jahre, aber das weiß ich nicht. Aber im Prinzip wäre das erfassbar. Noch andere Fragen? Gut, das war also jetzt zum Magnetfeld und dem Dynamo. Ich glaube, dann bin ich soweit hier erstmal durch. Gut. Ja, wenn wir das schon haben, dann zeige ich Ihnen hier noch ein paar Bilder zum Abschluss. So, eine Zusammenfassung von mehreren Bildern der Sonne. Ah, hier ist noch ein schönes Bild hier vom Sonnenfleck. Da sehen Sie also hier ein ganz dunkler Fleck, das ist die Umbra. Und da gibt es so einen Zwischenbereich mit so Filamenten, das ist die Penumbra. Das ist alles Größenordnung von mehreren tausend Kilometern. Ja, 10.000, 20.000, 30.000 Kilometern ist die Größenordnung hier von diesen Sonnenflecken. Sie sehen hier diese Flecken hier, das sind diese Konvektionszellen, die aufsteigen, diese heißen Zellen, die sieht man hier, diese Struktur. Gut. Ja. Also gucken Sie mal auf dem Internet, da gibt es wirklich ganz tolle Bilder und Animationen. Wunderbare Sachen zu sehen. So, dann machen wir weiter an der Tafel und versuchen das mal zusammenzufassen, was ich Ihnen so erzählt habe. Oder brauchen Sie eine Pause? Nach so vielen Bildern brauchen Sie eine Pause, gell? Ja, gut. Dann machen wir 5 Minuten Pause und dann fassen wir das Ganze zusammen. So, wir beschäftigen uns erst einmal mit dem Sonnenzyklus nochmal. Wir hatten also gesehen, die Sonnenflecken haben also einen Zyklus, eine Periode von 11 Jahren, in dem sie zu und abnehmen. Und dann gibt es hier das Schmetterlingsdiagramm. Also erscheinen zuerst bei ungefähr plus minus 40 Grad nördlicher Breite und nord-südliche Breite, heliographische Breite. Und dann wandern sie zum Äquator. Und dann verschwinden sie. Ne? Verschwinden, neuer Zyklus. Dort und dann beginnt eben neuer Zyklus. Also Sonnenflecken haben einen dunklen Kern. Das war die Umbra. Und hellerer Rand. die Penumbra. Und Größe bis zu 30.000 Kilometern. Und Grund sind Magnetfelder, die austreten. Also Grund dieses dunklen Fleckes sind Magnetfelder. Und das Magnetfeld B liegt irgendwo bei 1000 Gauss und mehr. Einige tausend Gauss. Die Polarität ist entgegengesetzt auf den beiden Kugeln. Polarität der Flecken. Entgegengesetzt in den Hemisphären. Entgegengesetzt in den Hemisphären. Und diese Polarität wechselt im 11-Jahres-Zyklus. Ja, auch das Dipolfeld wechselt. Das heißt, wir haben ja eigentlich einen 22-Jahre-Zyklus der Sonne. Wo haben wir die 11 Jahre? So. Also Magnetfeld spielt eine wichtige Rolle, ist sehr stark, können wir dort messen durch den Zeeman-Effekt, können wir Spektrallinien messen entlang dieser Sonnenflecken und sehen in der Tat, aha, da ist das Magnetfeld so und so groß. Ja. So. Dieses Magnetfeld bewirkt eben dann auch, dass wir einen Sonnenwind haben, also Massen werden rausgeschleudert aus der Sonne. Sonnenwind. Also hier laufen geladene Teilchen. Laufen entlang der Magnetfeldlinie. Magnet Linien. Und wir haben die Lorentzkraft. Die Kraft ist proportional zur Ladung Q mal E plus V Kreuz B. V über C Kreuz B. Ja, wenn wir also jetzt nur das Magnetfeld berücksichtigen, ist die Kraft V Kreuz B. Haben wir also hier so ein Magnetfeld, B. Und dann haben wir ein Teilchen, ein Elektron zum Beispiel, was wir im Plasma vorliegen haben. Das V Kreuz B. Ja, muss andersrum laufen. Hier läuft dann zum Beispiel ein Elektron entlang dieser Magnetfeldlinie. Und das heißt, auch die Sonne verliert Masse. Hat also einen kontinuierlichen Massenverlust der Sonne. Da hatten wir eben gesehen, diese koronalen Auswürfe. Die heißen dann Coronal Mass Ejections, CME im Englischen, beziehungsweise dann die Protuberanzen, in denen Material nach außen geschleudert wird. Und ja, Frage?
Warum genau V durch C?
Warum V durch C? Ja, wegen CGS-System. Ja. Ja, das ist so mit den Einheiten. Ne? Das ist dann auch nahe, wenn wir zum Beispiel die Dichte, den Druck vom Magnetfeld jetzt angucken. In einem System ist es B Quadrat über 4Pi, im anderen ist es B Quadrat über 2 μ 0, wobei μ 0 die magnetische Permeabilität ist. Das hängt dann vom System, Einheitensystem ab. Das ist jetzt hier CGS-System. Ja. Also der Massenverlust der Sonne ist ungefähr 3 mal 10 hoch minus 14 Sonnenmassen pro Jahr. Oder schreiben wir gleich hin pro Jahr. Was soll das? Pro Jahr. 10 hoch minus 14 Sonnenmassen pro Jahr. Also nach 10 hoch 14 Jahren ist von der Sonne nichts mehr übrig. Aber da ist die Sonne eh schon ein weißer Zwerg. Diesen Sonnenwind, den sieht man anhand von Kometen. Sichtbar an Kometen. Weiß jemand, warum man da den Sonnenwind sieht an den Kometen? Ja? Ja, das Interessante ist, so ein Komet hat zwei Schweife. Also warum würde jetzt der Schweif von der Sonne wegzeigen?
Weil von da der Wind kommt. Mein Trainer hängt auch.
Aber dann wird es ja anders aussehen. Also wenn jetzt, ja?
Ja, es müssen sich dabei um zwei verschiedene Teilchen, die von Kometen ausgehen, geladene Teilchen und Staubteilchen.
Genau, ja. Genau. Ja, darauf wollte ich hinaus. Also man sieht dann beim Kometen zwei Schweife, haben also hier den Kern des Kometen und haben dann also hier etwas, was gerade weggeht und etwas, was hier gekrümmt weggeht. Und was gekrümmt weggeht, das ist entlang der Bahn. Also der Komet geht in diese Richtung und der kam eben hier aus dieser Richtung. Und das sind dann hier die Staubteilchen, die er verliert. Durch Wechselwirkung eben auch dann mit dem Sonnenwind. Und die anderen, die direkt dann zur Sonne hinzeigen, also hier auf der Seite ist dann die Sonne. Das sind dann die geladenen Teilchen. Also, oder ja, das ist dann ein Plasma. Insgesamt ist das Ding natürlich ungeladen, aber da sind geladene Teilchen drin, Elektronen, Atome. Das ist dann also hier der Strahlungsdruck, der hier drauf wirkt. Hier üben wir Druck aus und hier auf die geladenen Teilchen, da kommt dann die elektrische Kraft zum Tragen. Elektrodynamisch. Sonnenwind. So, zum Sonnenwind habe ich denn die Flares, Protuberanzen. So, das war es kurz und knapp zum Sonnenwind. Ah ja, dann kommt natürlich jetzt, trifft der Sonnenwind natürlich auch auf die Erde. Also Sonnenwind. Trifft auf die Erde. Und was passiert da, wenn der Sonnenwind auf die Erde trifft? Das wissen Sie alle.
Satelliten-TV geht nicht mehr.
Ja, genau.
Genau, das Satelliten-TV geht nicht mehr. Also insbesondere, wenn es dann halt so Flares gibt oder so koronale Auswürfe oder Protuberanzen, wo die Sonne besonders aktiv ist, dann verstärkt sich entsprechend dann der Strom an geladenen Teilchen, der von der Sonne kommt, und der knallt dann auf die Erde drauf. Und der knallt natürlich hauptsächlich auf die Pole drauf, wird vom Magnetfeld der Erde abgelenkt und erzeugt dann die Polarlichter. Polarlichter, das sind dann eben Atome, die angeregt werden in der Atmosphäre um die Pole, weil da eben die geladenen Teilchen von der Sonne drauf knallen. Und haben Sie schon mal was von den Van Allen Strahlungsgürteln gehört? Ja. Also die geladenen Teilchen, die dann auf die Erde treffen in dem Magnetfeld, die erzeugen dann im Prinzip innerhalb des Magnetfelds der Erde auch so einen Strahlungsgürtel. Und das ist der Van Allen Strahlungsgürtel, genannt nach dem Entdecker. Im Erdmagnetfeld, gell? Im Erdmagnetfeld. Da befinden sich also geladene Teilchen in so Gürteln um die Erde herum, angeregt durch den solaren Wind. So. Also Geschwindigkeiten dieses Sonnenwinds bei der Erde ist dann ungefähr 200 bis 700 Kilometer pro Sekunde. Trifft er also Material auf die Erde. Die Temperatur liegt so auch bei 10.04 bis 10.05 Kelvin. Das heißt, diese Effekte brauchen noch eine gewisse Zeit, bis die überhaupt bei uns ankommen. Also das Licht braucht ja nur 8 Minuten für die eine astronomische Einheit. Aber wenn irgendwo so ein Ausbruch dann stattfindet, eine riesen Protuberanz oder andere Aktivitäten, dann kommt also dann dieses Ionenmaterial dann auf uns zugeschleudert mit entsprechend hoher Geschwindigkeit, dann dauert es entsprechend so einen Faktor 1000 länger. Also wir reden dann von 800, 8000 Minuten, so lange dauert es, bis das ankommt. Also ein paar Tage später erst knallt es dann auf die Erde. Von daher kann man dann vorher schon Warnungen aussprechen. Ja?
Also das Material ist deutlich schneller als die Fluchtgeschwindigkeit aus dem Sonnensystem.
Ja, sollte auch so sein, ja. Also zumindest sollte es die Fluchtgeschwindigkeit der Sonne übersteigen. Ja. Ist dann da schon...
Dann hätten wir ganze Materialgürtel in die Sonne. Ja, auf einer Umlaufbahn in die Sonne.
Ja.
Ja.
So. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, oder? Ja. Dann beschäftigen wir uns jetzt mit der Energieproduktion in der Atmosphäre der Sonne. Und zwar mit den Stoßwellen, die also den Sonnenwind dann verursachen, beziehungsweise Energie deponieren in der Chromosphäre und in der Korona. Stoßwellen in der Sonne, in Sonnenatmosphäre. Dazu gucken wir uns die hydrodynamischen Gleichungen nochmal an. Stoßwellen hat man, wenn dann, nur ganz kurz angesprochen. Das sind also im Prinzip sind es singuläre Lösung, aber schon in dem Sinne normale Lösung der Hydrodynamik. Dass ich also irgendwo eine Grenzschicht habe, also Material, was sich dann mit Überlichtgeschwindigkeit durch ein Medium hindurch bewegt. Mit einer relativ scharfen Oberfläche. Also im Idealfall eine unendlich scharfen Oberfläche. Das ist so eine Stoßwelle, die da durchläuft. Die kann ich aber auch mit den hydrodynamischen Gleichungen beschreiben, trotzdem. Ja. Und wir hatten uns die Kräfte angeguckt, als wir das hydrodynamische Gleichgewicht hergeleitet haben. Ist dann d2r nach dt². Das ist ja gerade dv nach dt. Die Kraft, die auf so eine hydrodynamische Zelle wirkt. Und das können wir umschreiben als ein dv nach dr. dr nach dt nach der Kettenregel. Und das dr nach dt ist wieder v, also ist das nichts anderes als v dv nach dr. Ja, also die Beschleunigung ist nichts anderes als v mal dv nach dr umgeschrieben. Dann, was für Kräfte wirken auf so ein Massenelement? Wir haben also ein Massenelement rho, da wirkt also die Beschleunigung drauf. Und da haben wir einen Beitrag aus der Hydrodynamik, das war gerade der Druckgradient, dp nach dr. Und einen anderen Beitrag aus der Gravitationskraft, das ist gerade minus g, eingeschlossene Masse bis zum Radius r, Massendichte am Punkt r über r². Ja? Wenn wir eben dann keine Nettobeschleunigung, Nettokraft haben, haben wir hydrostatisches Gleichgewicht, dann ist das hier 0. Und dann steht gerade die Gleichung dafür, das hydrostatische Gleichgewicht, dp nach dr ist minus gm rho über r². Ja, Sie erinnern sich vielleicht noch, hoffentlich. Wenn nicht, dann spätestens in der Klausur, erinnern Sie sich, hydrostatisches Gleichgewicht. Und das ist jetzt nach unserer Rechnung nichts anderes als v dv nach dr mal rho. Rho fehlt noch, mal rho. So, die Gleichung, wenn wir jetzt Massenerhaltung haben oder Massenflusserhaltung, wenn wir also sagen, es gibt einen gleichmäßigen Fluss an Masse, der rausgeht, einen konstanten Fluss, dann ist also das, was an Massenelementen pro Zeit durch ein Oberflächenelement hindurchgeht, wäre dann gerade eine 4pi r Quadrat Oberfläche mal der Massendichte. Und das, was pro Zeit hindurchgeht, ist dann mal v. Und das soll konstant sein. Ja, das ist so der Massenfluss. Das ist m mit Index r. Das ist ein m mit Index r. Das ist die Masse eingeschlossen innerhalb des Radius r. Ja? Also es ist rho mal 4pi Drittel r hoch 3. Prinzip. So, also das würde mit anderen Worten, also wäre dann diese Größe d4pi r Quadrat rho mal v über dr wäre dann gleich 0. Ja, das wäre also dann die Massenflusserhaltung. Was für eine Energie trägt dieser Fluss? Fluss der Energie dieser ausströmenden Materie. Fluss mit Index E ist also Fluss der Energie, ist ein halb mv². Und jetzt für die Hydrodynamik nehmen wir nicht m, sondern rho. also wäre Energie pro Volumen, Rho mal V, diese Welle, die nach außen läuft, V Quadrat. Das wäre jetzt die reine Energie, sprechen wir vom Fluss der Energie, müssen wir noch jetzt irgendwie eine Geschwindigkeit dran setzen. Und in dem Fall wäre das die eine andere Geschwindigkeit, Vs, die Schallgeschwindigkeit des Mediums. Also Vs ist die lokale Schallgeschwindigkeit des Mediums, durch den diese Stoßwelle hindurchläuft. Und V ist die Geschwindigkeit der Welle, der Geschwindigkeit der Materie, die also intrinsisch dann definiert, was für eine Energie diese Materie trägt. Das ist hier ein Maß für die Energie, die diese Materie trägt. So, die Schallgeschwindigkeit können wir für eine Polytrope bestimmen und können also da eine Abschätzung machen. Also für eine Polytrope gilt, der Druck ist gleich Konstante K mal Rho hoch Gamma. Ja. Und die Schallgeschwindigkeit war nun gerade die Ableitung des Drucks nach der Massendichte. Das heißt, die Schallgeschwindigkeit für eine Polytrope ist gerade ein Gamma mal P durch Rho. Ja, das hatten wir schon mal so in dieser Form stehen gehabt. Jetzt für ein ideales Gas. Da wissen wir, der Druck ist gerade die Teilchendichte mal der Temperatur. K. Boltzmann habe ich hier 1 gesetzt, beziehungsweise kann ich das schreiben als ein Rho über M mal T. Und das heißt, die Geschwindigkeit, die Schallgeschwindigkeit in dem Fall ist dann gegeben, ist dann proportional zu der Wurzel aus der Temperatur. Wenn ich das nach Rho ableite, dann kriege ich einfach nur das T heraus und dann ist eben das Vs Quadrat proportional zu T. Das heißt, die Schallgeschwindigkeit ist proportional zur Temperatur des Mediums. So, zu Beginn, also in Photosphäre, soll diese Stoßwelle anfangen. Die kommt eben von dieser Konvektionszone, die nun irgendwie da einen Kick gibt und dann Materie nach außen schleudert. In Photosphäre ist anfänglich die Geschwindigkeit dieser Welle kleiner als die Schallgeschwindigkeit. Das heißt, es läuft einfach so nach außen. Nun fällt die Dichte in der Chromosphäre um mehrere Größenordnungen. Dichte in Chromosphäre die fällt um einen Faktor 10 hoch 4 ab. Ungefähr. So. Sagen wir jetzt, wir hätten eine Erhaltungsgröße, zum einen jetzt die, das ist jetzt der Fluss der Energie, das heißt die Energie mal der Fläche soll konstant bleiben, 4πr² mal f, also Flusserhaltung ist gleich konstant. Und die Schallgeschwindigkeit proportional zur Wurzel t ist auch ungefähr konstant. Wir hatten ja gesehen, dass in der Chromosphäre die Temperatur einigermaßen konstant ist, dann erst in der Korona wieder ansteigt. Und können uns nun nochmal genauer angucken, was das heißt. Also das Fe ist ja gerade Rho V W² mal der Schallgeschwindigkeit. Die Schallgeschwindigkeit ist proportional zu T, die ist konstant. Jetzt dieser Fluss, das R² ändert sich nicht sehr, denn wir haben am Ende der Photosphäre, wir fangen bei Radius 700.000 Kilometer an und die Chromosphäre hört auf dann bei einem Radius von 702.000 Kilometer. Das heißt, im Prinzip ist 4πr² ändert sich kaum. Damit es immer noch konstant ist und diese Dichte hier um 10 hoch 4 absinkt, das konstant ist, muss diese Geschwindigkeit sich entsprechend um 10 hoch 2 erhöhen, damit es genau wieder konstant ist. Ja? Also Rho geht runter um 10 hoch 4. Das heißt, die interne Geschwindigkeit dieser Welle muss um 10 hoch 4 ansteigen. Das heißt, Vw geht hoch um einen Faktor 10 hoch 2. Das heißt, die Geschwindigkeit, die Energie dieser Welle nimmt also zu, nimmt also dann Speed auf. Die fällt im Prinzip diesen Dichtegradienten runter. Also ich habe dann am Anfang der Photosphäre noch eine hohe Dichte, da entsteht diese Welle durch die Konvektionszone. Dann läuft die da durch und dann sieht die diesen Dichtegradienten und die wird dann richtig beschleunigt und geht dann raus. Das heißt, sie nimmt dann richtig Fahrt auf durch diesen Dichtegradienten und diesen Energieschub, den setzt sie dann um entsprechend und heizt die Chromosphäre auf, beziehungsweise dann hinten dran die Korona wird dann aufgeheizt. Die Chromosphäre noch nicht, aber die Korona wird dann entsprechend aufgeheizt. Und deswegen sehe ich diese hohen Temperaturen da drin. Und deswegen kann es dann auch irgendwann rausgehen und wird eben nicht, bleibt eben nicht irgendwo dann auf Bahn um die Sonne herum, sondern geht dann als Sonnenwind heraus. Das heißt, wir haben dann also hier plötzlich eine supersonische Welle, die sich bildet. Supersonische Welle, das heißt also hier, die Geschwindigkeit dieser Welle ist nun größer als die lokale Schallgeschwindigkeit im Medium und geht raus. Und das ionisiert dann eben die Chromosphäre und die das andere Medium. Ja. Das war es zur Stoßwelle. Gut, dann sind wir schon fast am Ende des Kapitels. Und noch eine Bemerkung noch zur Magnetohydrodynamik. Sind dazu noch Fragen? Erstmal zur Stoßwelle, generelles Phänomen der Stoßwelle. Ja, der Mechanismus klar. So, dann machen wir noch ganz kurz in den letzten 2 Minuten etwas Magnetohydrodynamik. Ja, wenn ich also die volle Dynamik der Sonne beschreiben will, dann brauche ich die Magnetohydrodynamik. Also das ist Hydrodynamik plus Magnetfelder. Und sehr oft geht es dann eben über dann auch in die Plasmaphysik. Dann, was wir hauptsächlich betrachten, sind eben Flüssigkeiten, die geladen sind, also Atome und Elektronen zum Beispiel. Und hier habe ich dann also die enge Verknüpfung zur Plasmaphysik. Also die Physik, die ich also in diesen Tokamak-Reaktoren habe, wo ich also versuche, Kernfusion zu machen, wie sie im Inneren der Sonne stattfindet, da muss ich eben dann diese magnetohydrodynamischen Gleichungen lösen. Die Energie in den Magnetfeldern Energie in SI-Einheiten ist dann B² über 2 μ 0. Das sind SI-Einheiten. Sehr oft sieht man dann in Gauss-Einheiten ist es b Quadrat über 4pi. Wichtig ist eigentlich nur, dass das proportional zu b Quadrat ist. Und man kann dann auch einen Druck ausrechnen. Wenn man erstmal diese Energiedichte hat, kann man daraus einen magnetischen Druck ausrechnen. Der ist genauso groß, b Quadrat über 2 μ 0. Das ist übrigens generell so, wenn ich, man kann es zeigen in der klassischen Feldtheorie, wenn ich Vektorfelder habe und nun habe ich Photonen, sind nun mal Vektorfelder mit Spin 1, ist es generell so, dass die Druckdichte gleich die Energiedichte ist. Für Wechselwirkungsfelder ist es so. Also die Druckdichte ist gleich die Energiedichte, das heißt, dieses Magnetfeld hat nicht nur eine Energie, eine sehr hohe Energie, sondern hat genauso hohen Druck. Und das führt eben dazu, dass eben die Sonnenflecken dunkel erscheinen, weil ich diesen zusätzlichen Druck habe und dann muss ich der Druck des umgebenden Mediums verringern. Es gibt auch dann Wellen. Ich kann nun einfach jetzt auch, wie ich es hier gemacht habe, im Prinzip habe ich ja hier eine Polytrope vorliegen. Ne? Also die heißt dann, also das U, die innere Energie, wäre im Prinzip sowas wie die Energiedichte. Und dann könnte ich jetzt, dann sehe ich, das ist im Prinzip P gleich Rho. Das ist eine Polytrope mit Gamma gleich 1. Das heißt, die Schallgeschwindigkeit, die ist dann entsprechend Gamma mal Pm durch Rho, typische Geschwindigkeit. Vs ist dann gleich die Wurzel aus P über Rho, P magnetisch über Rho. Und das ist dann proportional zu b über Wurzel Rho. Und diese charakteristischen Wellen, die sieht man dann in der Tat auch in der Magnetohydrodynamik. Und die gehen unter dem Stichwort Alphenwellen. Die laufen dann entlang der Magnetfelder. Sehr typische Phänomene, die man dann halt auch für eine magnetohydrodynamische Beschreibung der Sonne herausbekommt. Tritt dann auch auf, wenn wir später dann Akkretionsscheiben besprechen. Da ist das Magnetfeld dann auch wichtig in solche Alphenwellen. Da ist nämlich so, das Magnetfeld verhindert natürlich die Akkretion. Also wir haben dann so ein Wechselspiel zwischen Akkretion und Magnetfeldern. Sei es nun Akkretion um weiße Zwerge oder um Neutronensterne, dann tritt dieses Phänomen auf. Achso, vielleicht noch eine Eigenart von der Magnetfeldlinie. Wenn ich also solche Magnetfeldschläuche habe, ich habe also so einen Magnetfeldschlauch, wo das Magnetfeld drin gefangen ist, im Plasma, und ich drücke jetzt diese Magnetfeldschläuche zusammen. Ja? Dann weiß ich anhand dieser Gleichung, dass ein Druck aufgebaut wird. Das heißt, diese Magnetfeldschläuche werden sich dann diesem Druck widersetzen und werden sich dann wieder ausdehnen. Und das sind dann die Phänomene, die zu diesen Flares führen. Also ich habe diese Magnetfeldschläuche, die aus den Sonnenflecken herauskommen. Dann gibt es irgendwelche Stoßwellen, die da durchlaufen oder es wackelt irgendwas in der Sonne. Dann verbiegen sich die Magnetfelder, werden vielleicht örtlich zusammengedrückt. Der Magnetfelddruck drückt die wieder auseinander, die bewegen sich. Wenn ich aber jetzt ein veränderliches Magnetfeld habe, entsteht ein elektrischer Strom. Wenn elektrischer Strom steht, der geht dann durch dieses Plasma hindurch. Und das heizt dann dieses Plasma auf. Da bildet sich dann also richtig so ein Feuerball überhalb dieser Magnetfeldschläuche. Das heizt das Medium nochmal auf und dann expandiert es und geht raus. Und das sind diese Flares, die man dann beobachtet, die dann auch zusätzlich noch Energie nach außen schmeißen. Gut, das war's zur Sonne. Damit haben wir das Kapitel zur Sonne abgeschlossen. Sind von Ihrer Seite noch Fragen zur Sonne?
Können wir einen Ausflug machen?
Sie wollen einen Ausflug zur Sonne machen, ja. Sie dürfen jetzt gerne einen Ausflug nach draußen machen und gucken, ob Sie die Sonne sehen. Wir sehen uns dann wieder am Freitag und beschäftigen uns dann mit dem interstellaren Medium und dem Thema, wie Sterne überhaupt entstehen können.